Die guten Seiten der Zukunft. Der Ökom-Podcast.
In Ecuador ist es so, dass jede Person, jede Gemeinschaft, jedes Kollektiv die Rechte der Natur vertreten kann und einfordern kann. Kann aber auch die Frösche die Rechte einfordern, die ihnen selbst verletzt worden sind. Und die treten dann als Kläger auf und werden dann aber auch, genau wie bei zum Beispiel Firmenprozessen, durch Rechtsanwältinnen und Fürsprecherinnen vertreten, durch menschliche.
Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Ökom-Podcasts. Am Mikrofon ist Manuel Schneider. Heute im Gespräch mit der Politikwissenschaftlerin Ricarda Flemmer, Juniorprofessorin an der Universität Tübingen, und dem politischen Philosophen Matthias Kramm von der Universität im niederländischen Wareningen. Wir drei kennen uns von einer gemeinsamen Veranstaltung vor wenigen Wochen bei uns im Münchner Zukunftssalon. Herzlich willkommen euch beiden, schön, dass ihr da seid.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Mann.
Rechte für Flüsse, Berge und Wälder. Eine neue Perspektive für den Naturschutz? So lautet der Titel eines Buches, das jüngst im Münchner Ökom Verlag erschienen ist und das von dir, Matthias, herausgegeben wurde und an dem du, Ricarda, als Autorin auch mitgewirkt hast. Das Fragezeichen im Untertitel, eine neue Perspektive für den Naturschutz, trifft, zumindest so wie ich es gelesen habe, nicht ganz den Impetus des Buches. Ein Ausrufezeichen wäre vielleicht korrekter gewesen, denn euer Buch ist ein vielstimmiges, jedoch klares Plädoyer dafür, die Natur in ihrer Eigenart und Vielfalt juristisch aufzuwerten, sie zu sagen, sozusagen wehrhafter zu machen, um sie vor der Ausbeutung durch uns Menschen besser zu schützen. Wie kam es zu dieser Idee, den Flüssen und Wäldern, ja der Natur als solcher, Rechte zuzuerkennen? Oder sollte man vielleicht besser sagen, solche Eigenrechte der Natur anzuerkennen?
Ja, der Beginn der Rechte der Natur fällt zusammen mit einem Seminar von Christopher Stone, das er an seine StudentInnen gegeben hat. Und da ging es vor allem darum, wie kann man die Natur jetzt schützen? Und hier kam er auf den Gedanken, okay, warum nicht die Natur zur Rechtsperson zu erklären? Und im Anschluss an dieses Seminar, was natürlich dann auch voll von kontroversen Diskussionen war, wurde er dann neugierig, hat nachgeschaut, ob schon entsprechende Fälle existieren, und wurde dann fündig, dass der Walt Disney-Konzern ein Ferienresort bauen wollte in einem Tal. Und da wurde dann entsprechend auch von der Gegenpartei die Idee hochgehalten, warum oder wie können wir uns da jetzt verteidigen und inwiefern könnten wir das auch dadurch tun, dass wir die Natur zu einer Rechtsperson erklären, eben dieses Tal. Und so gingen dann praktisch, kam dann praktisch von der Lehre hin in die Praxis, kam die Idee ins Rollen. Und er hat dann auch einen entsprechenden Artikel geschrieben, der wurde dann veröffentlicht in einer Zeitschrift, der dann wiederum von einem der entsprechenden verantwortlichen Richter auch zitiert wurde in seinem eigenen Statement, Abschlussplädoyer. Und auf diese Weise war die Idee zumindest einmal im akademischen Kontext erwähnt und ein Stück weit ausgearbeitet worden, aber es gab noch sehr wenig Impact in den folgenden Jahren. Es blieb dann zunächst einmal bei diesem akademischen Diskurs.
Wann war das, diese Veranstaltung mit Christopher Stone? Das also ist ja ein kalifornischer Umweltprofessor, Rechtsprofessor.
Genau, und das wurde, also 1972 hat er seinen Artikel veröffentlicht, und genau, wann jetzt genau die Vorlesung da reinfällt, da bin ich überfragt.
Okay, also 72, so das Jahr, wo auch dieser berühmte Bericht an den Club of Rome über die Grenzen des Wachstums erschienen ist. Und wie ging es dann weiter? Also du sagtest schon, dass im Grunde genommen das erstmal so im akademischen Raum blieb und noch nicht so auf Resonanz gestoßen hat. Wie ging es dann weiter oder was hat sozusagen auch die heute aktuelle Diskussion so angestoßen?
Genau, nachdem diese Ideen dann in den USA eher im akademischen oder im rechtswissenschaftlichen diskutiert wurden, wurden die Rechte der Natur 2016 2007, 2008 im Prozess der verfassungsgebenden Versammlung in Ecuador in die Verfassung eingeschrieben. Alberto Acosta, der damals der Präsident der verfassungsgebenden Versammlung war, ist diese Woche bei mir im Seminar gewesen und hat noch einmal betont, dass diese Verfassung entstanden ist, einmal aus indigenen Perspektiven, wie alles Leben zusammenhängt, also relationalen Vorstellungen von Natur und Mensch, die wir zusammendenken müssen und die schon immer zusammengedacht wurden, und einer sehr starken Umweltbewegung oder Widerstand gegen Umweltverschmutzung. Und dass diese beiden Bewegungen sozusagen zu der Verfassung geführt haben, also nicht nur indigene traditionelle Vorstellungen, sondern auch ganz moderne und im politischen Widerstand befindliche Bewegungen. Und in dieser Verfassung 2008 sind dann mehrere Artikel, die die Rechte der Natur als Ganzes, nicht verschiedene Spezies oder Ökosysteme verankern und auch dort ausgestalten.
Der Natur Rechte zuzubilligen, das klingt auf den ersten Blick ungewöhnlich und auch innovativ. Passt das denn überhaupt in unser Rechtsverständnis und unser Verständnis von Rechtspersönlichkeiten?
Ja, ich denke schon. Es gibt in der Rechtsgeschichte schon länger Rechtspersonen, die eben nicht natürliche Personen sind, also nicht nur Menschen können Rechtspersonen sein, sondern eben auch Wirtschaftsunternehmen, Nationalstaaten. In einigen Fällen hatten sogar Schiffe diesen Status. Insofern ist das Konzept der Rechtsperson nicht notwendigerweise an Personen gebunden, obwohl es bisher natürlich immer ein Stück weit auch an Personen oder Gruppen von Personen, ich sag mal, zumindest ja, damit zusammenhing. Nichtsdestotrotz lässt sich das erweitern und insofern stellt sich dann ja die Frage, inwiefern es dann eher darum geht, die Natur innerhalb unserer Rechtssysteme zu ermächtigen. Das heißt, ihr einfach nochmal die gleichen rechtlichen Mittel zu geben, damit sie sich zum Beispiel gegen Wirtschaftsunternehmen verteidigen kann, die eben schon die entsprechende Macht und die entsprechenden Zugang zur Gerichtsbarkeit haben.
Mhm. Wobei ein Unterschied doch ist, dass selbst die nicht natürlichen Personen, du sagtest, also wie Staaten zum Beispiel, und selbst die erwähnten Schiffe, die diesen Status haben, dahinter stecken ja doch immer letztendlich menschliche Interessen, Interessen der Menschen, während jetzt mit der Natur bewusst nicht menschliche Interessen ins Spiel kommen. Das wäre dann schon ein Paradigmenwechsel ein Stück weit.
Also ich würde schon sagen, dass da ein Paradigmenwechsel drinsteckt. Es gibt natürlich die eine Idee, dass Wirtschaftsunternehmen nichts anderes sind als sozusagen ein Gemenge von Interessenlagen, wo ich sagen würde, naja, es geht schon ein bisschen darüber hinaus. Das heißt, auch schon bei, Corporate Legal Personhood, also wenn wir uns wirklich auf die Rechtspersönlichkeit von Wirtschaftsunternehmen beziehen, geht es schon ein bisschen über die menschlichen Interessen hinaus. Aber stimmt, wenn wir uns dann wirklich auf Ökosysteme hinorientieren, dann steht da nochmal ein größerer Schritt an.
Wir haben ja jetzt so über die Anfänge gesprochen, dieser ganzen, ja, man muss mittlerweile sagen, Bewegung, denn in diese ganze Diskussion ist wirklich, die hat Fahrt aufgenommen und sich mittlerweile auch weltweit, also nicht nur in Amerika, Ecuador, sondern weltweit verbreitet. Wie viele solche Ansätze gibt es denn mittlerweile? Wie weit ist das schon verbreitet?
Was man hier gut sehen kann, dass sich seit der ecuadorianischen Verfassung sehr viel getan hat und das auch in verschiedenen Teilen der Welt, nicht nur in Lateinamerika, nicht nur in den USA, auch in Neuseeland vor allem, in Kanada, in afrikanischen Kontexten, in Uganda zum Beispiel. Und es gibt eine offene Karte, also eine offene Datenbank im Internet, das ist der Eco-Jurisprudence Monitor. Den kann man erreichen unter ecojurisprudence.org. Das ist eine Datenbank, die von Forschenden aus den USA gemeinsam mit einem unserer Co-Autoren geschaffen wurde, Alex Putzer und die beiden aus den USA, Craig Kaufmann und Pamela Martin. Und in dieser Datenbank sieht man, dass es über 500 Initiativen gibt. Davon sind nicht alle angenommen, sondern sind sozusagen auch im Entstehen. Nicht alle sind Rechte der Natur, sondern es geht auch um ökologisches Governance, also verschiedene Arten Natur einzubinden und anzuerkennen. Aber insgesamt sieht man, dass die Steigerung gerade auch der Rechte der Natur, der verschiedenen rechtlichen Instrumente von Verfassung, von Case Law, also Fall-zu-Fall-Entscheidungen und einzelnen rechtlichen Standards sehr gewachsen ist. Also die Mehrheit dieser Entscheidungen betrifft die ganze Natur, also dass Rechte für die ganze Natur anerkannt worden sind. Dann gibt es Entscheidungen zu Wasser, verschiedenen Körpern von Wasser, Salzwasser, aber auch Frischwasser, von Wäldern, von Flüssen. Und wenn man sich das genauer anschaut, sieht man auch über die Zeit eine Entwicklung, wie stark das angestiegen ist. Was sehr spannend ist, dass wir seit kurzem auch ein Ökosystem in Europa haben, das eigene Rechte hat, das Mar Menor, eine Salzwasserlagune in Spanien, in Murcia. Und dass das durch eine Bürgerinitiative sozusagen, eine Unterschriftensammlung vorangekommen ist und dann anerkannt wurde. Und da wird gerade die erste Klage gegen die Zerstörer der Lagune sozusagen vorbereitet.
Könnt ihr, also um das Ganze noch ein bisschen noch anschaulicher zu machen, vielleicht so ein, zwei so besonders charismatische Fälle nennen, sozusagen Meilensteine in dieser Entwicklung, die jetzt so mit der Verfassung von Ecuador ihren Anfang genommen hat?
Ich glaube, der emblematischste Fall aus Ecuador, es sind mehrere Fälle, auch mehr erfolgreiche Fälle, gerade im letzten Jahr nochmal mit einem Referendum für den Yasuní-Park, also für einen Teil des Nebelwaldes, für das Intak-Tal, also gegen große Minen- und Ölprojekte, für die Natur entschieden worden. Und die Präzedenz dafür war der Los Cedros-Fall oder einer der großen Meilensteine, wo es darum geht, gegen die staatliche oder teils staatliche ecuadorianische Bergbaufirma sozusagen den Wald zu schützen. Und was dort auch angewendet wurde, war das Vorsorgeprinzip, das Precautionary Principle, was es im internationalen Recht geht. Das heißt, der Wald ist noch nicht zerstört. Das heißt, die Gefahr, dass der Wald zerstört wird, hat dort gezählt und der Wald wurde nicht nur als Schutzgebiet, sondern alle Wälder wurden ganz klar als Rechtsobjekte anerkannt. Was auch spannend ist in Ecuador, dass die Frösche geklagt haben, dass eine Spezies von Fröschen sozusagen den Fall gewonnen hat. Natürlich mit menschlicher Unterstützung, verschiedenen wissenschaftlichen Stellungnahmen, verschiedenen anderen politischen Stellungnahmen und dass das sozusagen zum Erfolg geführt hat. Wenn man andere Fälle anschaut, dann ist der Atrato-Fall, das ist ein Fluss in Kolumbien, ein weiterer Meilenstein gewesen. Kolumbien hat die Rechte der Natur nicht in der Verfassung und hat aber in diesem Präzedenzfall die Rechte für den Fluss in Einheit mit Rechten für die Gemeinschaften, die dort leben, entschieden. Man spricht hier von Biocultural Rights, also dass Kultur und Natur zusammengehört sozusagen. Und dann geht es weiter nach Neuseeland mit den Meilensteinen und da kann Matthias sich ja genauer erklären.
Ja, das ist, glaube ich, der Whanganui-Fluss in Neuseeland.
Genau, also in Neuseeland gibt es eben auch das erste Ökosystem, das weltweit zur Rechtsperson erklärt wurde, ist eben der Te Uruwera Nationalpark oder auch Wald von 2014. Und genau dann schloss sich 2017 der Whanganui-Fluss an, auch der erste Fluss weltweit. Gut, mit dem Rio Atrato, da gibt es gewisse Überlappungen, was die Zeit anbetrifft. Aber die Richter im Rio Atrato-Fall beziehen sich dann auf ein früheres Dokument im Falle des Whanganui-Flusses. Ja, hier sind es oftmals lange Prozesse, die auch beginnen mit kolonialer Ungerechtigkeit gegenüber der Maori-Bevölkerung. Das heißt, im 19. Jahrhundert kommen die britischen Siedler an, erhalten zunächst den Gaststatus von der lokalen Maori-Bevölkerung, aber missbrauchen den dann. Es kommt zu Konflikten. Anschließend bieten sie dann einen Vertrag an, großzügig. Dieser Vertrag hat aber zwei Übersetzungen, eine in Te Reo Maori, eine in Englisch. Und leider unterscheiden sie sich voneinander und das ist heute, denke ich, ein ziemlich klarer Konsens, dass das nicht Zufall war, sondern auch beabsichtigt. Das heißt, es wurde versucht, die entsprechenden Maori-Iwis, die Maori-Stämme, dazu zu bringen, dass sie sich der britischen Krone unterwerfen, indem sie diesen Vertrag unterzeichnen. Das heißt, das war hier klar ein Fall von Trickserei. Das ist noch ein harmloser Begriff, man könnte auch sagen Betrug. Und daraus ergeben sich dann auch diese Fälle, die 2014 und 2017 dann eben zu diesen Rechtspersönlichkeiten geführt haben, um auch eben diese Konflikte ein Stück weit aufzulösen. Oft wurde dann gesagt, naja, Neuseeland, der Staat gibt jetzt nicht das Land, Te Orewera oder Te Awatupo, den Fluss, an die entsprechenden Maori-Iwi zurück, sondern erklärt dieses Ökosystem als zum Besitzer seiner selbst. Und dadurch wird es auch Rechtspersönlichkeit, aber dadurch wurden auch diese Besitzstreitigkeiten ein Stück weit geregelt oder man hat da gewisse Fortschritte erzielt. Spannend in Neuseeland ist noch, dass das sehr stark auch zusammengeht, zumindest 2014 und 2017, mit einer Anerkennung von indigenen Gesetzen. Das heißt, in den Texten, insbesondere im Text Te Awatupua, im Te Awatupua Act, werden auch die sogenannte Kawas erwähnt. Kawa sind dann indigene Gesetzestexte, indigene Gesetzestraditionen, also dann Maori, die dann auch im Text explizit aufgenommen werden. Und insofern kann man auch sagen, dass gerade der Te Awatupua Act über den Whanganui-Fluss auch wiederum etwas mehr Recht und Selbstbestimmung an die entsprechenden Iwi weitergibt. Also es ist sozusagen beides. Es ermächtigt die Natur natürlich vor dem Gesetz, aber es ermächtigt auch die Maori-Iwi, die dann in der Nachbarschaft wohnen und dann auch einen der Vertreter stellen, die dann dieses Ökosystem vor Gericht, aber auch außerhalb des Gerichtes permanent repräsentieren.
Um was für Streitigkeiten ging es da? War da irgendwelche oder was für Nutzungsformen konnten dann dadurch verhindert werden oder eingeschränkt werden?
Also klar, es ging zunächst um Landstreitigkeiten, das wäre sozusagen die Basis, aber im Falle des Whanganui-Flusses waren es dann auch Fischereirechte, also wer darf wo fischen, welche, und klar, da das hört sich erstmal natürlich relativ harmlos an, aber wenn dann natürlich Wirtschaftsunternehmen mit ins Spiel kommen, die dann sagen, das ist jetzt unser Teil vom Fluss und die dann wirklich massiv auch industriell Fischerei betreiben, dann wird es natürlich ein bisschen problematisch.
Die Natur braucht ja Fürsprecher. Wer darf denn im Namen von Natur sprechen oder die Interessen der Natur vertreten? Da gibt es ja wahrscheinlich auch unterschiedliche Modelle, je nachdem, ob man jetzt nach Ecuador schaut oder Neuseeland oder auch in andere Länder. Könnt ihr dazu noch etwas ausführen?
In Ecuador ist es so, dass jede Person, jede Gemeinschaft, jedes Kollektiv die Rechte der Natur vertreten kann und einfordern kann. Und das wird dann auch gemacht, sozusagen können aber auch die Frösche die Rechte einfordern, die ihnen selbst verletzt worden sind. Und die treten dann als Kläger auf und werden dann aber auch, genau wie bei zum Beispiel Firmenprozessen, durch Rechtsanwältinnen und Fürsprecherinnen vertreten durch menschliche. Und das ist zum Beispiel in Kolumbien anders. Beim Atrato-Fluss gibt es ein sogenanntes Guardian Board, also auf Spanisch Los Guardianes del Rio. Und dort sind Vertreterinnen jeweils ein Mann und eine Frau aus den verschiedenen Gemeinschaftsorganisationen, die sich in einer Kommission oder in einem Wächterrat mit dem Staat befinden und dort die Mehrheit haben und mitentscheiden, was der Fluss braucht, was die Interessen sind, was umgesetzt werden soll. Und einer der großen Konflikte hier im Rio Atrato ist die illegale Goldsuche. Das heißt, es gibt ein massives Verschmutzungsproblem durch oder Umweltbelastungssystem, Problem durch Quecksilber, was nicht nur für den Fluss und die Tiere schwierig ist, sondern natürlich auch für die Menschen, Fälle von Krebs, viele illegale Akteure, also auch Waffen sind dann in diesem Gebiet. und dass dagegen vorgegangen wird und dass es klar ist, dass Gemeinschaften und Fluss sozusagen zusammengehören.
Mhm.
Und das heißt, das ist das andere große Modell, dass es feste Vertreterinnenschaften gibt.
Ich glaube, so ist es auch in Neuseeland geregelt, oder, Matthias? Oder ähnlich?
Genau, also gerade in Te Rua Vera hat man eben auch genau eine Art Boardstruktur, also eine Art Vorstand. Und im Falle von vom Whanganui-Fluss gibt es eben zwei VertreterInnen. Eine eben, die von der Regierung ernannt wird, und eine andere, die dann von den entsprechenden Maori-Iwi ernannt wird. Darunter gibt es aber noch weitere Strukturen, zum Beispiel Te Kopuka. Das ist ein entsprechendes Gremium, das dann auch berät und auch derzeit einen Strategieplan ausarbeitet, wie eben dieser Gesetzesakt in die Praxis umgesetzt werden wird. Und das sind schon entscheidende Prozesse, die auch noch einmal Einfluss haben, wie dann die Praxis eines solchen Verfahrens aussehen kann.
Wobei es ja nicht immer, glaube ich, zu Verfahren kommen muss, sondern gerade wenn es so fest installierte Guardians gibt, die haben ja, glaube ich, auch die Funktion im Vorfeld von potenziell schädlichen Nutzungen befragt zu werden, konsultiert zu werden. Also das ist noch im Vorfeld der rechtlichen Auseinandersetzung auch zu sehen.
Ganz genau. Also das sehe ich auch ein Stück weit als Vorteil dieses Systems. Und was noch dazu kommt, ist, dass dadurch auch die entsprechenden Kaitiaki oder, gut, ist die Frage, inwiefern das jetzt Kaitiaki sind, das hängt dann ein bisschen von der Interpretation der Maori-Philosophie ab. Auf jeden Fall die entsprechenden RepräsentantInnen, die können permanent befragt werden und die sind eben ein Stück weit unabhängig von den Gerichten. Das heißt, in den Fällen in Neuseeland versucht man, sich unabhängig zu machen von staatlicher Gerichtsbarkeit. Und das erscheint uns vielleicht ein bisschen fremdartig, weil man noch Jacinta Ardern im Hinterkopf hat als Präsidentin. Aber inzwischen hat eben Neuseeland auch eine neue Regierung und die ist recht konservativ und die ist durchaus problematisch. Die versucht also durchaus hier und da auch wichtige Fortschritte in der Anerkennung der Maori-Kultur, Philosophie, Literatur noch einmal zurückzudrängen, zurückzuschieben. Also da gibt es einen klaren Backlash gerade auf politischer Ebene.
Wenn ich mir das so konkret vorstelle, mich würde, also wie so ein Verfahren auch stattfindet, mich würde dann auch die finanzielle Seite auch interessieren. Also zum einen, also manchmal oder im günstigsten Fall ist es ja so, dass durch ein solches Verfahren eine Schädigung verhindert wird. Aber ich denke, es wird auch Fälle geben oder es hat schon Fälle gegeben, wo es sozusagen zu einer Art Wiedergutmachung, also in Form von Renaturierungsmaßnahmen kommt oder das Gericht das entscheidet so und die ja auch finanziert werden müssen. Also wie, die Natur hat ja kein Konto, also wer finanziert das dann wie? Wer setzt das dann finanziell auch um?
Das ist ein Riesenproblem, die Finanzierung und Wiedergutmachen oder Wiederherstellung von der Gesundheit vom Fluss zum Beispiel. Das war ein großer und ist nach wie vor ein großer Streitpunkt in Kolumbien zum Beispiel, wenn es um den Atrato-Fluss und das Quecksilber geht, das eben schon erwähnt wurde, dass die Gemeinschaften gesagt haben, jetzt sollen wir die Verantwortung übernehmen, dass wir diesen Fluss entgiften, den wir gar nicht geschädigt haben. Und es ist ein Hin und Her und ein Streit, wer jetzt eigentlich dafür zuständig ist. Und die eine der Lösungen ist, einen Fonds einzurichten und dass das Umweltministerium sozusagen die Aufsicht hat und dann verschiedene Maßnahmen umsetzt. Das ist nach wie vor einer der riesen Problempunkte, warum sich da eigentlich wenig bewegt, was die Wiederherstellung des Flusses angeht. Dann gibt es natürlich auch legale Minen, also große Bergbauunternehmen, die in dem Fluss sitzen, die zwar Auflagen haben, die aber auch an sich schon schwer zu kontrollieren sind. Da auf die Umweltstudien, das ist auch einmal eine Geld- und aber auch eine Zuständigkeitsfrage, die Umweltstudien teilweise selber in Auftrag geben oder sogar selber durchführen. Und wer überprüft dann diese Umweltstudien? Wenn man sich das in Europa anschaut bei Marmenor, dann ist es ganz klar, dass die Unterschriften, die nötig waren, um die Rechtspersönlichkeit anzuerkennen und diese Initiative voranzubringen, erst aufgekommen sind, als man sah, dass die Fische tot auf der Lagune trieben. Das heißt, der Schaden bestand schon. Und da wird auch ein Fonds diskutiert. Es wird aber, da das sehr langsam geht, jetzt auch eine erste Klage gegen Firmen, vor allem Pestizide, die dort eingeleitet werden, vorbereitet oder ist in Vorbereitung.
Ja, das wäre eben auch der zweite finanzielle Aspekt, der mich interessieren würde, solche Klagen vorzubereiten, überhaupt solche Verfahren. Die sind ja mit enormen Kosten verbunden. Wer zahlt die Rechtsanwälte, die Fürsprecher der Natur? Sind das immer nur die großen Umwelt- und Naturschutzverbände, die das vielleicht mit eigenen Mitteln stemmen können? Oder gibt es da auch irgendwelche Fondsregelungen? Also man könnte sich ja auch vorstellen, dass zum Beispiel in so einen Schadensfonds so viel eingezahlt wird, dass damit auch solche Klagen wieder finanziert werden.
Solche Fonds gibt es meines Wissens in jedem Fall noch nicht, aber die Anstrengungen, diese Fälle vorzubereiten und zu unterstützen, sind vor allem jetzt in Südamerika oder von den Fällen, die ich kenne, nicht durch die großen Umweltriesen, Umwelt-NGOs finanziert worden, sondern eher durch Initiativen vor Ort. Das sind auch NGOs, das sind teilweise auch aktivistische Rechtsanwältinnen, das sind Wissenschaftlerinnen, das sind die Gemeinschaften selber. Und dass da zusammengelegt wird sozusagen, dass da keine große eine Finanzierungsquelle hintersteht. Aber dass es so kollektive Fonds gibt, ist in Südamerika nicht so in der Diskussion, um die Klage vorzubereiten. Ich weiß nicht, in Europa kann ich mir das besser vorstellen. Es gibt auch die Initiative sozusagen auf allen Regierungsebenen in Deutschland sozusagen Umweltombudspersonen einzurichten. Und das so umzusetzen, dass die Natur Rechte hat. Ich weiß nicht, Matthias, wie das in Neuseeland ist, wie da die Mittel sozusagen verwaltet werden.
Ja, in Neuseeland gibt es in der Tat eine finanzielle Unterstützung durch eben die Regierung von Aotearoa Neuseeland für jetzt zum Beispiel die Implementierung dieser bei RepräsentantInnen oder auch ein Stück weit für mal Ausgaben von Tekopuka. Aber genau, also da gibt es finanzielle Unterstützung. Inwiefern das jetzt auch dann entsprechende Klagekosten und Rechtskosten abdeckt, das weiß ich jetzt aber nicht. Es geht da also eher um laufende Kosten und auch ein Stück weit darum, dass überhaupt natürlich diese permanente Repräsentation gewährleistet werden kann, die auch entsprechend zeitaufwendig ist.
Ja, wir sind jetzt schon sehr so in den Niederungen auch der Prozesse gekommen. Ich würde gerne nachher nochmal auf Europa und auch Deutschland zu sprechen kommen, aber ich würde vielleicht gerne nochmal eine, ja, vielleicht sogar eher rechtsphilosophische Frage dazwischen einwerfen. Und zwar gerade bei dem Whanganui-Fluss in Neuseeland war mir eine Formulierung aufgefallen, die mich so ein bisschen hat stutzig werden lassen. Wenn man nochmal, also in der Regel ist ja unser Verständnis von Rechten so, dass wir sagen, wer Rechte hat, der hat auch Pflichten. So. Aber was wären denn Pflichten der Natur? Ich war deshalb erstaunt zu lesen, dass eben in Neuseeland zum Beispiel alle Rechte, Befugnisse, aber auch Pflichten und Verbindlichkeiten einer juristischen Person diesem Fluss zugesprochen wurden. Was kann man sich darunter vorstellen? Unter Pflichten der Natur. Wenn sie denen nicht nachkommt, könnten wir dann im Gegenzug gegen die Natur klagen.
Ja, es stimmt, dass in dem Theavatupakt reden sie in der Tat von den Pflichten auch der Natur. Hier ist natürlich die Frage, inwiefern sich ein westliches Rechtsverständnis, wo Rechte und Pflichten oft miteinander korrelieren, miteinander verbunden sind, dann auch mit einem Maori-Verständnis von Ökosystemen vereinbaren lässt. Hier würde ich eine Interpretation eher aus Maori-Perspektive dann sehen, dergemäß man sagen könnte, die Natur hat eigentlich schon ihre Pflichten erfüllt. Das heißt, dadurch, dass wir als Menschen leben, ein gewisses Alter erreicht haben oder auch die Natur vielleicht repräsentieren können. Und das resultiert eben schon daraus, dass ich am Ufer dieses Flusses aufgewachsen bin, dass ich von dem Wasser profitiert habe. Und insofern ist es dann sozusagen an mir und an uns nun zurückzugeben, indem wir dann eben die Rechte auch des Flusses entsprechend respektieren und verteidigen. Es ist also so ein bisschen fast so eine intergenerationelle Dimension, wo man sagt, jede Generation profitiert von dem, was der Fluss gibt, und damit hat der Fluss seine Pflichten erfüllt und ist dann aber auch in der Verantwortung zurückzugeben und die Rechte zu respektieren und auch zu schützen. Es gab auch einen Fall in Indien, wo man in der Tat ein Problem hatte. Man hat dann sogenannte in loco parentis Doktrin angewandt, die entsprechend dann die RepräsentantInnen in der Tat eine Art Elternpflicht übernehmen hätten müssen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass die ganz schnell gesagt haben, nee, das machen wir nicht. Entsprechend ist dann dieser Gesetzesvorschlag gekippt. Das heißt, auch im Neuseeland-Fall, im Falle des Whanganui-Flusses, würde ich klar sagen, dass diese Pflichten dann immer schon in der Vergangenheit liegen. Andererseits kommt man echt in problematisches Terrain, was die Pflichten von Ökosystemen anbetrifft.
Wobei man ja auch sehen muss, da diese Korrespondenz zwischen Rechten und Pflichten ja auch in unserem herkömmlichen Rechtsverständnis nicht ausnahmslos ist. Also wir haben ja auch durchaus, wir kennen ja Rechtspersonen wie zum Beispiel kleine Kinder, die durchaus eben Rechtspersonen sind, aber in dem Sinne nicht zur Verantwortung gezogen werden können. Also in dem Sinne auch keine Pflichten haben. Also von daher wäre das, ich war jetzt nur drüber gestolpert, dass dieser Begriff der Pflicht in dem Zusammenhang erwähnt wurde. Gut, wir haben jetzt viel über Fälle im globalen Süden gesprochen. Ich würde gerne so ein bisschen in der Schlussrunde unseres Gesprächs auch nochmal auf die Situation in Europa und dann vielleicht auch speziell in Deutschland zu sprechen kommen. Ihr hattet vorhin erwähnt schon diese spanische Initiative. Vielleicht könnte man da nochmal kurz drauf eingehen, weil das ist meines Wissens die erste vergleichbare Initiative jetzt auf EU-Ebene. Worum ging es da oder geht es da und wie ist das Ganze zustande gekommen?
Wenn wir über Rechte der Natur in Europa sprechen, dann ist das erste Ökosystem, das Rechte bekommen hat, das Mar Menor. Das ist eine Salzwasserlagune in Murcia, eine sehr wasserarme Region in Spanien. Und dort wurde mit der, vor allem auf die Initiative einer Rechtsprofessorin, Teresa Vicente Jiménez, und unterstützt von Eduardo Salazar, diese Initiative vorbereitet, die Unterschriften gesammelt hat, um das Mar Menor als Rechtsperson anzuerkennen. Der Zustand der Lagune war damals schon besorgniserregend. Es hat sehr lange gedauert, bis wirklich diese Unterschriften zusammengekommen sind. Das habe ich eben schon erwähnt, dass eigentlich erst die entscheidende Aufmerksamkeit gekommen ist, als die Fische tot auf der Oberfläche geschwommen sind von dieser Lagune. Das heißt, der Schaden war greifbarer, sichtbarer. Es ist ein Gebiet, das sehr industrialisiert ist, also viel Landwirtschaft auch, viele Pestizide, viel Industrie. Also es ist eine ganz andere Vorstellung von Natur, wenn wir über die Rechte der Natur sprechen, ist es oft so eine Romantisierung von Natur. Aber auch diese Art von Ökosystem braucht Rechte oder dieser Initiative zu folgen. Und die haben es dann geschafft, diese Unterschriften zusammenzubekommen, das ins Parlament einzubringen, und das wurde dann verankert oder anerkannt. Und jetzt werden sozusagen die Vertreterinnenschaften eingerichtet. Also es gibt eine Kombination aus den beiden Modellen, über die wir schon gesprochen haben, dass es permanente Vertreterinnen gibt, aber auch Klageberechtigte aus der Gesellschaft. Und wie das jetzt genau umgesetzt wird mit France und sowas, das ist noch in der Findung. Also das ist noch ein sehr junger Fall, 2022. Und die ersten Klagen werden gerade vorbereitet. Und es geht dabei, und das ist der entscheidende Unterschied zu menschenzentrierten Klagen, um die Entschädigung und Kompensation der Lagune und nicht um menschliche Kollektive.
Und wenn man nach Deutschland schaut, wie ist da die Situation? Wird das in Deutschland diskutiert? Ist das ein Thema?
Ja, es wird in jedem Fall diskutiert. Einmal auf der Ebene der einer Reform des Grundgesetzes, dass es ein ökologisches Grundgesetz geben soll, dass die Verfassung ergänzt oder teilweise sogar verändert werden soll. Der Rechtsprofessor Jens Kerstens hat dazu ein Buch geschrieben. Das gibt ein Netzwerk der Rechte der Natur für Deutschland, das mit einer Stiftung, die in Hamburg sitzt, verbunden ist. Und da kommen Vorschläge, einmal das Grundgesetz sozusagen der Würde der Menschen, die Würde der Natur nebenherzustellen, also nicht sozusagen das eine gegen das andere aufzuwiegen, sondern beides gleichwertig zu verankern. Und dann gibt es verschiedene Initiativen auf bundesstaatlicher Ebene. Die weit fortgeschrittenste ist die Initiative zur Reform der Bayerischen Verfassung des Artikels 101. Und da sollen auch Rechte der Natur und eine ökologischere Orientierung festgeschrieben werden.
Aber das sind ganz stark zivilgesellschaftliche Initiativen. Oder wird das auch im politischen Raum aufgegriffen?
Es wird im politischen Raum aufgegriffen und vor allem sind es auch Leute aus der Rechtswissenschaft. Also wenn man sich ansieht, wie stark sich die Diskussion verändert hat, wie sehr das in der Rechtswissenschaft, gerade auch in Deutschland, die ja zum Teil sehr konservativ ist, aufgenommen und diskutiert wird, hat sich da sehr viel getan in den letzten fünf bis zehn Jahren.
Ja, abschließend würde mich nochmal interessieren, inwieweit dieser neue Ansatz der Natur, Rechte zuzuerkennen oder sie anzuerkennen, auch eine Stärkung des Nachhaltigkeitskonzeptes darstellen könnte.
Ja, ist eine spannende Frage, wenn man die Rechte der Natur ernst nimmt, sozusagen auch als Philosophie oder politische Herangehensweise, dann bieten sie sozusagen eine Einhegung des oder eine neue Einhegung und Priorisierung des Nachhaltigkeitsmodells. Wenn man vorher sozusagen drei nebeneinander stehende Kreise hat oder Säulen hat, das Ökologische, das Ökonomische, das Soziale, Natur, Menschen, Wirtschaft, dann bringt das Rechte der Naturmodell sozusagen die Natur als übergreifendes und die Rechte der Natur als übergreifende Hierarchie der Rechte eine Einhegung von Menschenrechten und vor allem von wirtschaftlichen Rechten. Also das heißt, die Wirtschaft ist nur noch ein kleinerer Bestandteil, wenn man das große Ganze im Blick hat. Und es gibt nicht eine kleine Schnittmenge zwischen den Kreisen, sondern es gibt sozusagen eine Einhegung. Dazu kann ich empfehlen von Mumta Ito, das ist die Gründerin der Nature Rights NGO in Schottland. Die hat dazu geschrieben, die macht das auch in ihrer Rechtspraxis. Und dieses Modell oder diese Einhegung ist das, was sozusagen die Beweislage oder die Klage und die Priorisierung, von welchen Rechten wir eigentlich ausgehen, verändert. Also es gibt Menschen und Nichtmenschen, Wirtschaft wird reduziert. Und genau, das wäre sozusagen eine neue Herangehensweise oder eine neue Priorisierung.
Ja, man könnte ja auch sagen, dass zwischen diesen drei Prinzipien von Nachhaltigkeit, also dem ökologischen, dem sozialen und dem ökonomischen, dass über diesen Ansatz der Rechte der Natur mehr Fairness auch hergestellt wird. Ne? Weil die sozialen und ökonomischen Interessen, die werden ja jeweils von Rechtssubjekten aktiv verfolgt, während eben bislang die ökologischen Interessen bestenfalls objektiv rechtlich da sind, aber keinen Vertreter hatten. Und durch dieses Konzept erhalten die auch einen Vertreter. Und damit, wenn die Natur ein Rechtssubjekt ist, bekommt auch das ganze Nachhaltigkeitskonzept mehr Biss, wenn man so sozusagen, wenn man es so ausdrücken will.
Ja, und zusätzlich ist es auch so, dass Rechte der Natur gegenüber der jetzigen Rechtslage Vorteile bieten. Das heißt, wir haben ja schon das Verbandsklagerecht. Das heißt, Verbände können auch schon Klagen im Namen der Natur beginnen, obwohl die Interessen des Verbandes als solcher, also als sozusagen, oder der Mitglieder des Verbandes nicht direkt betroffen sind. Das heißt, da sind wir schon einen Schritt weiter. Aber Rechte der Natur können dann eben entsprechend diese Fairness herstellen und zugleich auch stärkere Grenzen setzen. Ich denke, das Problem bestehender Umweltrichtlinien ist, dass man oft in Aushandlungsprozesse kommt. Das heißt, man hat natürlich bestimmte Bedingungen, die dann Betriebe erfüllen müssen, um ihre Infrastrukturprojekte, Entwicklungsprojekte umzusetzen. Aber letztlich werden die dann oft mit bestimmten Auflagen zugelassen. Was aber dann letztlich doch wieder dazu führt, dass sich kleinere Umweltschäden akkumulieren. Und es schwer ist zu sagen, jetzt ziehen wir hier eine Grenze und schauen jetzt wirklich auf das Interesse des Ökosystems und schützen das jetzt und sozusagen sagen Stopp zu weiteren Infrastruktur- oder Entwicklungsprojekten. Und da sind Rechte der Natur meines Erachtens stärker oder können zumindest dazu führen, dass eine Rechtssprache gefunden wird, die da besser, der es besser gelingt, dort Grenzen zu setzen als im bestehenden Recht.
Mhm. Ja, also Grenzen zu setzen und aber eben auch, sagen wir, die Rechtfertigungslast komplett umzukehren. Ne? Also nicht mehr der Umweltschutz und seine Regulierung ist wie bisher rechtfertigungsbedürftig, sondern umgekehrt die Umweltnutzung und Zerstörung. Also nicht der Schutz eines Ökosystems muss rechtfertigt werden, sondern jeder Eingriff bedarf prima facie erstmal einer Rechtfertigung. Also ich denke, das ist eine Umkehr der Rechtfertigungslast, die mit dem Verbandsrecht allein noch nicht verbunden ist.
Das stimmt. Dafür bräuchte man dann natürlich eine von den zwei Alternativen, entweder Rechte der Natur im Allgemeinen, die dann für die gesamte Natur gelten, oder aber wirklich eine Abdeckung durch Rechtspersönlichkeiten von Ökosystemen, damit das dann natürlich auf breiter Ebene auch insofern diese Umkehrung der Rechtfertigungslast dann auch effektiv in die Praxis umsetzt. Ja. Mhm. Also wenn das gelingen würde, das wäre natürlich ein Riesenschritt voraus, auf jeden Fall.
Ja, also ganz herzlichen Dank jetzt für diese Einblicke in einmal das, was schon nicht nur rechtliche Ideen sind, sondern auch rechtliche Realität schon ist in einigen Ländern, wo auch erste Erfahrungen gesammelt wurden mit diesem neuen Ansatz. Also ich denke, es ist deutlich geworden, dass die Einführung von Rechten der Natur den Status der Natur über die bisherigen Möglichkeiten hinaus, also wie zum Beispiel ein Verbandsklagerecht, nochmal erhöhen könnte. Aber wir leben ja momentan in einer Rollback-Phase auf EU-Ebene, aber auch weltweit, wo Klima, Umwelt und Naturschutz immer mehr, hat man das Gefühl, in die Defensive geraten und Deregulierung, manche nennen es dann Bürokratieabbau, aber letztendlich ist eine Deregulierung, lautet die Losung. Abschließend vielleicht die Frage, glaubt ihr, man findet mit solchen Ansätzen wie Rechte der Natur Gehör im politischen Raum zurzeit oder bleibt das Ganze eher sowas wie, etwas böswillig gesprochen, rechtliche Romantik?
Ich würde sagen, es wird gelebte Utopie, oder es ist ja schon gelebte Utopie sozusagen in einigen Teilen der Welt. Und wenn man sich Deutschland oder Europa anschaut, die Netzwerkbildung, die Zivilgesellschaft, die sich für Rechte der Natur einsetzt, die wächst auf jeden Fall ständig. Meine Studierenden haben teilweise noch nie davon gehört und die Begeisterung ist da. Mittlerweile habe ich nicht nur politikwissenschaftliche Studierende, sondern auch Studierende aus den Kulturwissenschaften, Studierende aus den Rechtswissenschaften, was auch nochmal spannend ist. Und wir haben auf europäischer Ebene eine weitere Vernetzung von dem großen Netzwerk Global Alliance for the Rights of Nature, kurz GARN, auch im Internet gut zu finden, die verschiedene Hubs, sozusagen Untersektionen gründen. Der europäische Hub ist noch relativ jung, aber im ständigen Wachstum. Und da passiert ganz viel. Also es wird gerade sind große Initiativen oder größere Zusammentreffen zu den Rechten von Gewässern. Die Embassy of the North Sea, die in den Niederlanden verankert sind, in einem großen Forschungsprojekt auch, die ganz klar mit Aktivismus zusammenarbeiten, bereiten vor, dass die Nordsee einen eigenen Sitz im Europäischen Parlament bekommt. Mhm. Und haben jetzt schon mehrere Jahre daran geforscht, wie man eigentlich der Nordsee zuhören kann, wie man Forderungen artikulieren kann. Und es gibt diese Initiativen auf ganz vielen Ebenen, also auf europäischer Ebene. Es wird auch wahrscheinlich eine Citizenship Initiative, also eine Bürgerinitiative für die Verankerung der Rechte der Natur geben. Dies ist in Vorbereitung auf. In Deutschland gibt es Initiativen, das Grundgesetz zu reformieren oder Landesverfassungen. Also ich würde sagen, es wird angenommen und in dieser Suche, und ich gehe da auf jeden Fall mit dir d'accord, dass es einen Abbau gibt, aber es gibt auch eine Widerstandsbewegung. Und es gibt auch die Suche nach neuen Ideen und die Suche nicht nur aus der Zivilgesellschaft, sondern auch in der Politik nach, was können wir jetzt eigentlich machen, was sind die nächsten Schritte. Und Rechte der Natur, würde ich sagen, trifft da eher auf größere Begeisterung, natürlich auch Skepsis. Und man muss auch vorsichtig sein, wie Matthias auch geschildert hat. Es gibt verschiedene Schwierigkeiten, wer das finanziert, wer dann für die Natur spricht, wie das weitergeht. Aber es ist auf jeden Fall Hoffnung da und auch gelebte Praxis.
Ich sehe eben auch, dass besonders jüngere Generationen da echt von begeistert sind. Klar, es bleibt immer die Frage auch der guten Umsetzung. Ich finde, das ist auch entscheidend. Das heißt, Rechte der Natur müssen auch gut umgesetzt werden. Das heißt, sie müssen auch wirklich die Interessen von indigenen Gruppen spiegeln und aufnehmen und sozusagen nicht darüber hinweggehen, was auch in Bolivien und Mexiko zum Beispiel bereits passiert ist. Das heißt, da braucht es auch wirklich inklusive Prozesse, wo dann die entsprechenden Gruppen eingebunden sind, mitentscheiden, damit auch so ein Gesetz einfach solide ist. Ansonsten finde ich aber die Rechte der Naturbewegung echt jung, auch gerade hier. Ich sitze gerade in den Niederlanden und wie Ricarda schon sagt, es gibt diese Embassy of the North Sea und es gibt jetzt auch die Bestrebungen, dass Aruba, dieser kleine Inselstaat, im nächsten oder übernächsten Jahr eventuell der zweite Staat weltweit wird, der die Rechte der Natur in seine Verfassung aufnimmt. Das heißt, da stehen die Zeichen eigentlich gut, dass man da in naher Zukunft einen weiteren Meilenstein setzen kann. Also da ist auf jeden Fall Dynamik drin. Ich denke, das kann man klar sagen.
Ja, wunderbar. Dann hoffe ich, dass diese Funken der Begeisterung, von denen ihr da auch sprecht, also gerade auch in der jungen Generation, dass wir die jetzt mit diesem Podcast ein wenig weitertragen. Vielen Dank euch beiden für den Austausch und für dieses Gespräch. Das, meine Damen und Herren, war der Ökom-Podcast heute mit einem Gespräch mit der Politikwissenschaftlerin Ricarda Flemmer und dem Philosophen Matthias Kramm über den Vorschlag und erste Erfahrungen damit, Eigenrechte der Natur anzuerkennen. Am Mikrofon war Manuel Schneider. Weitere Infos und zum Thema dieses Podcasts finden Sie in den Shownotes oder unter www.ökom-verein.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.